We are meeting an author tonight who, according to his critics, has achieved several major feats already. The first is that Thomas Pletzinger has won the prestigious Uwe Jonsson Prize for his first novel, and he's considered to be one of the most promising German writers of his generation. Another remarkable achievement is based on the fact that Pletzinger's novel has been translated into English, when it is relatively rare for contemporary German fiction to be translated into English at all. There exists what has been described as a literary trade imbalance between the US and Germany, meaning that many of US books are front and center in Germany's bookstores, while so few German books are available in English at all. So, for Thomas Pletzinger's debut novel to be translated into English barely 2 years after its publication in Germany is certainly of note. When undertaking a textual analysis of Thomas Pletzinger's novel, two major threads appear to emerge from the critics' voices. There is the notion that while Funeral for a Dog is the best German language novel published in English this spring, it doesn't feel German. Funeral for a Dog, and I quote, is only lightly rooted in the particularities of the German intellectual landscape. It doesn't focus on particularly German topics. And yes, somehow I feel compelled to agree with what appears to be a consensus among American critics that this book does not feel particularly German. Perhaps it is because of the international cast of characters and the fact that these characters play out their intricate and intertwined relationships against a geographical backdrop that includes Germany, Italy, Brazil, Finland, and post-9/11 New York. So my first question that I will ask eventually, if no one else does, does Thomas Pletzinger actually agree with this notion that it is not a German novel, or that it doesn't feel or read like a German novel? Another theme that emerges is that Thomas Pletzinger's book is about loss. The recent review article of Pletzinger's book in the New York Times summarizes this theme as follows. A Brazilian dog loses a leg. A German-Finnish love triangle loses a member. A boy loses his friend. A woman loses her baby. An ethnologist loses his calling. A journalist loses his way. And I'd like to add that there are a lot of roosters who lose their lives mm-hmm. in a cockfight that he will actually be reading about too. So the question then would be, would Thomas Pletzinger agree that the basic tenet of his novel is about loss? And a third thread, although not directly focused on the content, characters, or structure of the novel itself, has to do with the genre of translation. There exists a nice, playful interview with both Pletzinger and his translator, Ross Benjamin, where both discuss their take on translation. And you may not know this, but Thomas Pletzinger himself is a translator. And for me, when reading the novel, it became apparent that translation and how to translate is an important aspect of this novel. And so I would also like to investigate that a little bit further. And lastly, a brief sketch of Thomas Pletzinger's public life. He was born in Münster, Germany. He graduated from Hamburg University with an MA in American Studies and subsequently worked for publishers in a literary scouting agency in New York and Germany, so he's been back and forth. He earned his MFA at the German Literature Institute in Leipzig, and he was also a writer in residence at Deutsches Haus at New York University. He currently is teaching at the Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Otherwise, he lives in Berlin, where he works as a freelance writer and translator. And the wonderful news is that just 3 weeks ago, is it a son or a
daughter?
A daughter was born. So here we have, we are lucky to have him here. So we are, as I said, lucky to have him here tonight to read to us and then hopefully engage in a lively discussion about the book and the various themes. Thank you for being here.
Yeah, thanks for this very nice and very detailed introduction. I think I'm not going to say much more. We can talk about everything later. I'll probably just start to read. Except I like this description of this book being the best German, the best translated German book this spring. It's probably also the only one.
Yes.
But it sounds great, right? Okay, I'm going to dive right into the book, and I'm going to read from the beginning of the book. There are two main characters in this book. One is the journalist Daniel Mandelkern, who in this book is sent by his wife and boss Elisabeth to interview a children's book writer, Dirk Svensson. This children's book writer is the other main character of this book, and I will read to you a little bit from Mandelkern's voice and two short chapters from in the voice of Dirk Svensson, the children's book writer and failed novelist. And so I hope you get a little bit of an overview of how this book functions, and then we can talk about everything else. I'm going to mostly read in German, but also a little bit from the really excellent translation of Ross Benjamin. I'm going to try to read from it. And when I read in, just to get this right, when I read in German, the text will be in English behind me, right? It works. Okay, so I'll start off with Mandelkern sitting at the airport after having left his wife. So we learn, I read a little bit about why he's there. He's hungover in the morning at the airport, and you'll find out why he's hungover and what happened that he left his wife. Wie ich hierher gekommen bin. Elisabeth und ich sind nicht laut geworden. Ich habe unsere Wohnung mitten in der Nacht und ohne Fazit verlassen. Wir kämpfen bei Zimmerlautstärke. Das Dossier zu Svensson vom Küchentisch genommen und den halbgepackten Koffer durch den Flur getragen, die Wohnungstür dann aber von außen viel zu heftig ins Schloss geworfen und im leichten Nieselregen die Straße fast entlang gerannt. Weg von Elisabeth. Das Geräusch des lächerlichen Rollkoffers auf den Gehwegplatten hinter mir ist lauter als erwartet. Für deine journalistischen Tagesreisen, hatte Elisabeth gesagt und mir den Koffer ins Büro gestellt. Ich habe mein Telefon ausgeschaltet, um ihre Anrufe ignorieren zu können. Sie wird wie immer das letzte Wort haben wollen. Dem Taxifahrer, der mich von der Hohe Luftbrücke zum Flughafen gefahren hat, ein absurd hohes Trinkgeld gezahlt. Lösegeld. Vor dem einzigen besetzten Schalter in der ansonsten leeren Eingangshalle habe ich den Koffer geöffnet und mein Telefon zwischen Anzug und Hemden vergraben, zwischen Aufnahmegerät und Rasierer. Ich habe die Zahnbürste in meine Hemdtasche gesteckt. Das Bodenpersonal schien auf mich zu warten. Mailand? Ja. Ausweispapiere? Herr Mandelkern? Ja. Als ich meine überpünktliche Ankunft und mich erklären wollte, lachte die Lufthansa-Angestellte routiniert. Ihretwegen könnte ich mein ganzes Leben in mein Gepäck falten, solange es unter der zulässigen Gewichtsgrenze bliebe. Die Waage zeigte 12,7 Kilo. An der Sicherheitsschleuse bin ich in der Morgendämmerung der einzige Fluggast gewesen. Ich habe die beiden Recherchemappen zu Svensson neben meinen Gürtel in die graue Plastikwanne gelegt. Nein, habe ich gesagt, sonst hätte ich nichts weiter dabei. Ich habe alles aufgegeben. Der Ring an meinem Finger hat keinen Alarm ausgelöst. Jetzt sitze ich hier um 6:30 am Hamburger Flughafen in der fast leeren Wartehalle am Gate 08, viel zu früh, weil ich unsere Wohnung mitten in der Nacht und ohne ein Wort verlassen habe. Ich bin einfach gegangen. So. Now I'm trying my English. Black Dogs. We arranged to meet in an extremely loud restaurant on Paulinenplatz. Mandolin music and Italian stage noise. At least it's from Italy, I said, meaning the wine. I wanted to begin the conversation with all due caution. Elisabeth's reply, Svensson doesn't have children either. Even though he's a children's book author, he seems to be a strange man. Maybe the two of you will get along. I noticed Elisabeth wasn't smoking. I don't think so, I shouted back, straining to laugh. He has a black dog with three legs. I'm averse to black dogs, starting with a color. Black dogs stand guard at the gates of hell and wait. Elisabeth gulped her wine down quickly and refilled our glasses. I'd like to have your problems, she said. Maybe there's a good story there. We ordered and gazed into our glasses, Elisabeth's slender neck when she swallows like a swan. When I asked later why it had to be this weekend, Elisabeth answered, staff availability. Or would you have preferred to go to Châtenay-Malabry and test the moral content of Lance Armstrong's frozen urine samples? Lance Armstrong. Yeah, this book was written in when was that? 2007 mostly, 6 and 7. And Lance Armstrong is perceived completely differently in Europe, of course, than here in America. So it's always funny when I get to this.
Not anymore.
But Elisabeth doesn't have my problems. She ordered another wine, the same grape variety, this time a glass, Barbaresco. We still had some bottles in our apartment, Elisabeth said, and I replied only reluctantly, okay. Not much later, I opened one of those bottles and we started drinking in the kitchen, our kitchen, and didn't speak much there either. She on the glass stovetop, I on the floor next to the cases of wine. I ignored the two black folders full of research on Svensson lying on the kitchen table. She informed me she was giving up smoking, like this and that female editor. She talked about yoga and her 38th birthday. I knew all these things already, I began. These days we only spoke on the surface level. I really needed to talk again sometime to the woman I'd married. We should have an actual conversation again sometime. We're circling a child. Elisabeth stood up, put down her wine glass, and took a breath. You should actually write something good again sometime, Mandelkern. So that she wouldn't keep talking, I stood up and tried to kiss her. We wrestled, we looked resolutely past each other, then she caught me on the upper lip with her elbow. Reflexively, I grabbed her wrist a bit too tightly. Her incredulous laugh as I let go of her and felt my upper lip for blood. Our work is coming between our lives. Somewhat later, and finally drunk, we ended up in bed after all. For the last few weeks, sex for Elisabeth and me has been a question of drunkenness, and maybe we had to ignore the condoms next to her bed, her pills in the old pencil box from school, three names carved into the back. I couldn't find much else from her life before me. As we rolled over each other and I slipped out of her for a moment, Elisabeth said, nothing is going to grow in me today. Now hold still, Mandelkern. Elisabeth suspects my plans for the childless months and years to come. Up to now, I haven't been able to say anything to her. I can't manage to do it. Elisabeth knows sometimes one wrong word is all it takes, and I shrink and dwindle and get up and go to the window only to look out at the darker end of Bismarckstraße and say, it can't go on like this. In summer, you can't see the streetlights through the leaves of the chestnut trees. So I held still. So I decided to take the plane. Daniel. Elisabeth and I live in a pre-war apartment that is too large and too expensive for my means on the corner of Bismarckstraße and Mahnsteinstraße. Bedroom, living room, study. We got married in the summer of 2003. I love Elisabeth. I'm educated as an ethnologist and work as a freelance journalist writing for the culture pages. I struggle as everyone struggles. We have an empty room that we call a guest room. Elisabeth is a beautiful woman. I drive a 20-year-old Renault 4. Maybe another life is a better life. With our salaries, the only sensible thing, says Elisabeth, is for me to pay the rent and you the telephone bill. Elisabeth is the most beautiful woman I've ever lived in a pre-war apartment with. For me, ethnology has nothing to do with Papua New Guinea. I wear a wedding ring on my left hand, brushed silver. Elisabeth has stopped taking the pill. Now she wants a child. Elisabeth is a sober woman. She had a child. She lost it. She wants to risk it again. Nothing is going to grow in here, said Elisabeth. So I held still. Then Elisabeth cried, Daniel, Daniel. She cried, Daniel, right in my face. She must have really meant me. My headings, my categories. I'm actually an ethnologist. In America, I'm a cultural anthropologist. I observe people, I collect conversations, I probe hierarchies, I take pictures, I sort texts, I catalog materials, I assemble my ideas. In England, I'm a social anthropologist. For almost 2 years, I've been writing for Elisabeth's editorial department. I've questioned and profiled people for her, I've taken down life stories in shorthand and summarized worldviews. I've fulfilled her requests. I conduct interviews and write portraits framed by days of silence in airplanes, hotels, and bus stations. I take notes because I want to put things in order. I want to sort myself out. Barbaresco. Stood in the hallway in front of the floor-length mirror and finished off the wine. Looked at the blood on me, the streak next to my belly button, and from behind me, Elisabeth reached into the dried blood on my cock, into her own dried blood on my cock and in my pubic hair, and said, tomorrow, in the battle, think on me. My cock, a blunt sword. Elisabeth and I, warlike. We grind ourselves dull against each other. We strike our blades jagged. As I was about to wash off the blood in the bathroom, Elisabeth was sitting on the toilet and said, you know, Daniel Mandelkern, I'm waiting for you to decide. The bluntness of pissing women. Usually I leave this out, this one sentence, the last, because people seem to not like it during readings. But since we have it, I can't leave it out. Yes, no, maybe. Elisabeth was waiting for a decision. I was standing all sticky in front of the sink. She brushed her hair back against behind her ears and reached for the toilet paper. Mandelkern? I must have been staring at her. Daniel? She wiped herself clean and flushed. Suddenly, Elisabeth was everywhere. I saw and heard and smelled and tasted her, her blood on me, her wine in my mouth. I felt for my swollen lip. My tongue ran over the fine cut on the insides, which was still bleeding, her accidental elbow. You look like an idiot staring at a math test, said Elisabeth. Did I understand what she'd said? Yes, I said, and kept staring. No, I said, maybe. Dashboard, Gearshift, Italy, University, Mandelkern, Hamburg, Berkeley, Blood, Almond, Ethnology, Time, Barolo, Breton, Child, Renault, Anne, Laura, Eva, Hornberg, Carolina, One, Pet Shop Boys, Katrin, Britta, Paternoster, Kolberg, Matrilineality, Gertz, Svensson, Octahedron, Aquarium, Aquarium, Kuvade, Venask, Malinowski, Nostalgia Tourists. 1 minute, I said, and spit in the bathtub. I turned my back on Elisabeth and shut the bathroom door behind me. I gathered up my scattered clothes and got the folders from the dark kitchen. Then I took my suitcase and left. Thank you. So much for the first part. I'm now switching to the other voice, which is the children's book writer, Dick Svensson. And you mentioned the love triangle before. So you mentioned the love triangle before, and this is a chapter that's from a hidden novel manuscript that Mandelkern finds. So we can talk about that later as well. The structure of the book, all you have to know is The love triangle consists of two men, Felix and Svensson, and one woman, the Finnish woman, her name is Tuuli. And this is in New York after September 11th. And if you know both languages, you'll probably find some differences in the English from the German that I read. Auf einem Spielplatz am Rand des West Village sitze ich am unteren Ende einer Blechrutsche und esse endlich die Pizza, als zwei Jungs durch das Loch im Zaun klettern. Say, Jojo, was hältst du von Birds? Sagt der erste, ein kleiner, dicker Mexikaner. Jojo nimmt ihm den Basketball aus der Hand und spielt ihn sich zweimal durch die Beine. Er sieht mir in die Augen. Ich kaue die Pizza. Say, Jojo, sagt der Mexikaner, was hältst du von Larry Bird? Jojo dribbelt noch zweimal und sagt, er konnte gar nichts. Natten, Eduardo. Jojo wirft und trifft und Eduardo in Arbeiterjeans kommt rüber zu mir. Say, White Boy, was hältst du von Larry Bird? Er sieht mich nicht an. Er sieht an meinen Augen vorbei auf mein linkes Ohr. Larry Bird ist der beste Spieler seiner Generation, sage ich mit vollem Mund. What? Fragt der Mexikaner. Jojo steht hinter ihm und dreht den Ball in der Hand. Das gibt es nicht, denke ich und trinke den Rest der Milch. Das gibt es nicht. Der kleine Dicke redet und der Große wartet und spielt und gleich droht mir der kleine Dicke und der Große soll gegen mich um die Ehre oder um meine Eier spielen, denke ich und stelle die Milchflasche zwischen meine Füße. Anschließend darf ich mich nie wieder auf diesen Platz blicken lassen, denn das ist ihr Revier, so sind die Regeln im Ghetto, so sind die Regeln im Fernsehen. What? Fragt der Mexikaner wieder. What did you just say? Und seine Stimme schlägt dabei so eine kleine Kapriole. Listen, kiddo, sag ich und meine dabei nicht Eduardo oder Jojo, sondern vielmehr mich und dass ich auf der Blechrutsche sitze und Pizza esse, während oben Grace schläft. Okay, denke ich, habe Kopfschmerzen und Blutflecken auf dem T-Shirt, ich bin betrunken und Tuuli und Felix spielen nach ihren eigenen Regeln in meiner Wohnung unter meinem Dach und wenn das alles ein Spiel ist, dann bin ich dabei, dann spiele ich mit. Ich sage, Larry Bird war der kompletteste Spieler seiner Generation und deine Mutter hat das im Fernsehen gesehen und geweint vor Glück, sage ich, denn lesen kann sie ja nicht. Also halt die Fresse und spielt. Eduardo lacht und spuckt auf das Pflaster. Jojo starrt mich an. Er dreht den Ball jetzt auf den Finger. What are you doing here, White Boy? Fragt Eduardo, als hätte er mich nicht gehört. Er redet nicht mit mir, er redet einfach so. Hat deine Mutter nicht gerade gerufen, du sollst nach Hause kommen? Ist dein Vater schon wieder besoffen? Shut up and play, sage ich und hole $15 aus der Hosentasche. Deine Mutter, dein Vater, deine Schwester, wenn ich gewinne, bleibt das Geld hier und eures dazu und ihr erledigt heute Abend einen Job für mich. Ich lege das Geld zwischen meine Füße auf den Boden und stelle die Milchflasche auf die Scheine. Bis 11. Eduardo legt $15 dazu. Erstens, wer trifft, behält den Ball. Zweitens, faul ist, wenn ich es sage. Und drittens, wenn du verlierst, verpisst du dich. Alles klar, sage ich. Und Jojo fragt, you drinking milk, Mama's boy? Jojo und ich spielen in Jeans. Eduardo sitzt auf der Rutsche und raucht. Faul, sagt er. Jojo ist gut am Brett. Jojo springt gut, aber Jojo hat keinen Distanzwurf. Ich habe den Ball und bringe Jojo mit 2, 3 Dribblings aus dem Gleichgewicht. Der erste Wurf passt von der Freiwurflinie und gleich drauf einer von außen. 2 Punkte. Ich lege noch einen Treffer von links drauf. Ich führe 3-0. Heulsuse, sage ich. Wimp, Pussy, komm schon, sage ich zu Jojo. Komm schon. Ich gehe mit dem Ball durch die Beine an Jojo vorbei. 7-0. Jojo grinst mich an und wirft mir den Ball auf Kniehöhe zu. Ich fange ihn und will gleich rechts an ihm vorbei. Ich denke, heute wird der Stachel gezogen. Heute Abend tragen die beiden mein Sofa aus der Lorimer Street. Wofür sehen sie denn aus wie Möbelpacker? Die Bücherkisten sehe ich sie tragen, die Platten. Und für einen kurzen Augenblick weiß ich, dass ich gewinnen werde. Aber gleich im nächsten Angriff schlägt Jojo am Ball vorbei auf meinen Arm. Ich verwerfe, ich schreie, that's a foul, asshole. Und Jojo fischt den Ball vom Brett. Ref didn't see it, sagt Schiedsrichter Eduardo und der Ball bleibt bei Jojo. West Village Basketball, White Boy. Jojo springt gut. Jojo wiegt 10 Kilo mehr als ich, alles an den Oberarmen. Jojo wirft morgens um 9 sein T-Shirt auf den Boden und blockt mich aus, dass ich mir die Hose und das Knie auf dem Asphalt aufreiße. Eduardo entscheidet Fouls, die keine sind. Eduardo baut und kifft. Schrittfehler, sagt er, als ich sauber an Jojo vorbeigehe. Jojo ist gut am Brett und drängt mich mit seinem breiten Rücken voran unter den Korb. Jojo dankt über mich. Jojo ist schnell. Jojo trifft aus der Mitteldistanz und jetzt ruft Eduardo in your face und yo mama. 7:5, dann 7:9. Ich rolle den Ärmel hoch, ich keuche. Ich habe mein Vokabular verbraucht und meine Kraft, denn seit Wochen bin ich mit anderen Dingen beschäftigt. Ich spüre meinen verdrehten Knöchel, in meiner Wurfhand ist ein Loch und wenn zwei andere die Regel machen, dann sind sie in der Überzahl. Schon wieder stimmt die Rechnung nicht. Gut gemacht, Svensson, denke ich, als mich Jojo stehen lässt und der Ball durch das Kettennetz klirrt. 7:11, das war's. Larry Bird's a bitch, schreit Eduardo. Your girl is a bitch. Ist sie nicht, will Eduardo, sage ich. Larry Bird ist mir egal und Basketball ist mir egal, aber sprich nicht von Thuli, Mann, sprich nicht von Thuli. Mein Knie blutet, Jojo zieht sein T-Shirt wieder an und Eduardo holt das Geld unter der Milchflasche hervor. Ich nehme eine von Thulis Zigaretten aus der Jacke und biete Eduardo und Jojo eine an. Eduardo gibt mir Feuer und mein Geld. Keep it, white boy, sagt er. You look like you need it. Okay. So viel zum Thema Basketball. Über das Thema Basketball redet man in Washington nicht so gerne, ne? Basketball ist sehr, ist eins meiner großen Hobbys. Ich verbringe gerade, also das nächste Buch, was ich gerade schreibe, ist ein Sachbuch zum Thema Profi-Basketball in Deutschland. Ich begleite gerade eine, I'm very sorry. I get confused a little. So the next, I was saying
that your next book.
My next book is going to be about professional basketball in Germany. I know Americans don't think that such a thing exists, professional basketball in Germany. But I'm traveling with a team, with a Berlin basketball team right now, and writing a nonfiction book about it. So just to wrap up the basketball chapter. The last thing I'm going to read is Shitty City 2000, which is again about the love triangle. It's only 2.5 pages, or 3.5 pages, and this chapter is the chapter that's the where this love triangle works. It's the perfect moment for these three people, and unfortunately, this chapter is also the shortest chapter in the book. So now we're in Finland. We're in Finland in the year 2000, and it's New Year's and it's the coldest day of the year. It's minus 30 degrees Celsius, so really cold. Was man nicht festhält, verschwindet. Ein Hotelzimmer im ersten Stock, eine Uhr tickte. Ich lag zwischen Felix und Thuli und roch die Dunkelheit gähnen. Ein Doppelbett und Thulis Hand an meinem Hals, ihr Atem in meinem Ohr und Felix' Bein über meinem. Es ist bitterkalt in Oulu, dachte ich, und die Dunkelheit ist ein schwarzer Hund. Wir lagen unter Decken und Jacken, die Heizlüftung atmete trocken und nutzlos, um Mitternacht war der Champagner draußen in den Gläsern gefroren. Die Dunkelheit hob und senkte sich ruhig. Durch die zugezogenen Lamellen fielen die roten Reste der Leuchtschrift nebenan. Ravintola, Knallfrösche explodierten auf der Straße. Die Dunkelheit lag uns zu Füßen. Felix, bei dieser Kälte hilft das eigene Fell nicht mehr. Also steckte er Lua in seinen blauen Parker und knotete den linken Ärmel zu. Lua lag da wie ein Kriegsversehrter. Bei dieser Kälte helfen nur noch Schnaps und andere Körper, sagte Felix, worauf Lua gähnte und ich sein Gähnen riechen konnte. Es musste jetzt Morgen sein, auch wenn ich die Uhr nicht sah, der Morgen des ersten Tages des neuen Jahres, und ich fragte ins Dunkel, hat jemand Hunger? Und Thuli sagte, Frühstück für drei. Das helle Licht unten in der Lobby. Drei Antidepressionsleuchten über dem Buffet. In der andauernden Nacht vom Bahnhofshotel Turisti saß nur ein Japaner mit Weihnachtsmannkostüm an einem Tisch und trank seinen Crazy Reindeer, wie schon letzte Nacht. Er blies eine Luftschlange in meine Richtung. An der Rezeption wischte eine Frau mit Fellmütze und Zigarette die Silvesterreste vom Boden, der Putzeimer kochte, das Wasser dampfte auf dem Linoleum. Vor dem Fenster hatte jemand schwarze Buchstaben an die Wand gegenüber gesprüht, Pasca Kaupunki. Ich lud ein Tablett voll. Frühstück für drei, hatte Tuli gesagt, also nahm ich Toast für drei und Preiselbeermarmelade und Butter und Milch, Cornflakes und Kaffee und abgepackten Käse am Stiel. Lua mochte Lapinkulter Büchsenbier, also nahm ich ein paar Dosen. Tuli liebte Äpfel, ich nahm einen Braeburn. Dann zweimal Wodka in kleinen Plastikflaschen und Orangensaft, denn Felix jagte Schnaps mit Saft hinunter. Ich nahm die letzten drei Mandarinen und jonglierte, dann fiel einer auf den Boden und rollte vor die Füße der Putzfrau mit Mütze. Der Japaner wartete in der finnischen Nacht und summte in die leere Lobby, er wartete auf die Luftgitarren-Weltmeisterschaften von Oulu und auf den nächsten Morgen, irgendwann im März. Er saß im antidepressiven Licht der Hotellobby und zupfte Guns N' Roses auf seinem unsichtbaren Instrument. Das Frühstück war hier nicht inklusive. Ich bezahlte an der Rezeption und durfte den Toaster mitnehmen. Shitty City, sagte die Frau mit der Mütze, als ich nach der Schrift an der Wand fragte. Pasca Kaupunki heißt Shitty City. Wenigstens das. Felix mit der Polaroid-Kamera. Im Zimmer wartete das Frühstück auf dem Boden, ich stand am Fenster und beobachtete die Eisblumen am Glas. Der Schnee auf dem Bahnhofsplatz leuchtete orange, immer noch hörte man einzelne Böller explodieren und Scherben klirren. Hinter mir lagen Tuli und Felix ineinander gewunden in den Decken und Jacken. Unser Auto stand unter der Laterne und fror. Wir waren aus Rovaniemi gekommen, wir waren auf dem Weg nach Helsinki, jetzt stecken wir in Oulu fest. Weil das Auto bei 39 Grad unter Null nicht mehr weiter konnte. Der kälteste Tag des Jahres. In Rovaniemi hatte Tulis Vater eine Schneckenfarm. Und im Winter verkaufte er die tiefgefrorenen Tiere im Einkaufszentrum. Eat, eat, sagte er zu Weihnachten. Please, eat. Frühstück, sagte ich jetzt und öffnete dem Hund eine Dose Lapinkulter. Please, eat. Lua wachte auf und rollte sich vom Bett unter Felix' Kapuze, sah er aus wie ein Mönch. Tuli streckte ihre Hand nach mir aus und ich goss das Bier in Luas Plastiknapf. Der Mönch trank Bier, der Kriegsversehrte leerte gierig die Schüssel, meine Thermounterwäsche schlug Funken in die Dunkelheit, als ich meine Skihose auszog und Tulis Hand in ihre Höhle aus Decken und Jacken folgte. Tulis Geruch kondensierte vielleicht, sie biss in den Apfel und Felix sagte, still. Der Kaffee wird kalt, sagte ich zu Tulis Mund und ihre warme Zunge ließ das Wort kalt schmelzen. Ich trank den Apfelgeschmack aus ihrem Mund. Felix legte die Kamera zur Seite, seine Hand zwischen Tulis Beinen bewegte sich, unser Atem hing über uns in der Kälte wie eine Wolke. Lua trank sein Neujahrsbier, Knallfrösche explodierten und wir trugen unsere Mützen. Wir sind da, sagte der Hund und legte sich vor seinen Napf, wir sind da, wo wir hingehören. Wir steckten die Köpfe zusammen und Felix hielt die Bilder nacheinander über uns in die Luft. Der Weihnachtsmann wartet unten in der Lobby, sagte ich. Früher, flüsterte Tuli, hat der Weihnachtsmann einen weißen Mantel getragen und am Himmel geleuchtet wie der hellste Stern mit dem längsten Schweif. Tuli nahm Felix rechte und meine linke Hand in ihre kleinen Finger. Ich konnte Felix Schnaps atmen und Tuli wie heiße Zitrone an seinen Fingern riechen. Der Weihnachtsmann ritt auf seinem edelsten Elch, flüsterte Tuli, das treueste Tier mit einem Fell wie Schnee und einem Herz aus Gold. Es trug ihn überall hin und brachte ihn immer nach Hause zurück. Aber eines Tages gerieten sie in den schlimmsten Schneesturm seit Anbeginn der Zeit. Tulis Finger zitterten. Es war so fürchterlich kalt, dass die Seen bis auf den Grund gefroren und die Luft splitterte. Der Weihnachtsmann und sein treuer Freund verbargen sich im hohen Schnee von Rovaniemi und sahen dem Tod ins Auge, sein roter Bart wurde zu Eis und sein Herz gefror. Wenn wir uns gegenseitig wärmen, Herr, sagte der Elch, dann werden wir leben. Aber der Weihnachtsmann ergriff einen Eiszapfen und erstach den Elch mit seinem Fell wie Schnee und seinem Herz aus Gold. Er öffnete den weichen Bauch mit einer scharfen Scherbe. Er verbarg sich im Inneren des Tieres. Er tränkte seinen weißen Mantel im warmen Blut. Er schlief zwischen dem Magen und dem Herz seines treuen Freundes und überlebte so die Kälte und den Sturm. Auf der Straße schoss jemand mit Leuchtkugeln und wir lasen die Farben an den Wänden des Zimmers. Nichts, sagte Thuli, nichts ist wahr und nichts hält ewig. Wir sind nicht allein, sagte Felix und drückte unsere Hände, wir sind zu dritt. Pass Kakao, Punky, sagte Lua auf dem Boden. Felix schlug die Decken zur Seite und stand auf. Take me down to the Paradise City. Die Kälte kroch zwischen unsere Körper. Ein gutes Jahr, sagte Thuli und küsste mich auf die Stirn und Felix in den Nacken. Ein gutes neues Jahr, meine beiden, meine Lieben, sagte sie. Besten Dank.